Wir kommen zu Daniel Kapitel 8, zu einem Thema von Gericht und dem kleinen Horn. Ja, wir steigen ein in den Text von Daniel 8 und ich habe euch hier die Tabelle angezeigt, die wir schon kennen aus Daniel 7. Und diese Verzahnung der Visionen, die geht auch hier weiter. Wir steigen ein in den Text von Daniel 8 im Vers 3. Der Daniel hat an der Stelle eine Vision, ein Gesicht. Der sieht ja etwas und wir werden gleich sehen, was er sieht. Ja. Wir lesen zunächst die Verse 3 bis 8. Und ich hob meine Augen auf und schaute, und siehe, da stand vor dem Fluss ein Widder, der hatte zwei Hörner und beide Hörner waren hoch. Aber das eine war höher als das andere und das höhere war zuletzt emporgewachsen. Ich sah, wie der Widder gegen Westen, Norden und Süden stieß, und kein Tier konnte vor ihm bestehen, und niemand konnte aus seiner Gewalt erretten, sondern er tat, was er wollte, und wurde groß. Während ich nun acht gab, siehe, da kam ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde, ohne den Erdboden zu berühren. Der Bock aber hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Und er kam zu dem Widder, der zwei Hörner hatte und den ich vor dem Fluss hatte stehen sehen, und lief wütend mit seiner ganzen Kraft gegen ihn an. Und ich sah, wie er nahe an den Widder herankam und sich erbittert auf ihn warf und den Widder schlug und ihm seine beiden Hörner zerbrach. Und da der Widder nicht stark genug war, um ihm standzuhalten, warf er ihn zu Boden und zertrat ihn. Und niemand rettete den Widder aus seiner Gewalt. Der Ziegenbock aber wurde über die Maßen groß. Als er am stärksten war, zerbrach das große Horn und es wuchs an dessen Stelle vier ansehnliche Hörner auf, nach den vier Himmelsrichtungen hin. Ja, also da sehen wir, da werden zwei Tiere beschrieben. Das eine ist ein Widder, der hatte zwei Hörner, und dann ein Ziegenbock, der hatte zunächst ein Horn. Dieses eine Horn zerbrach und dann kamen vier weitere Hörner hervor. Ja, ein Horn, das bedeutet eine Macht, eine königliche Macht, ein Königtum. Das kennen wir auch schon jetzt aus Daniel 7 zum Beispiel, weil dort gab es ja das Tier mit den 10 Hörnern und dann kam das kleine Horn hervor und die 10 Hörner, das waren 10 Könige. Ja, das kennen wir von dort bereits. Nun, was hat es jetzt mit dem Widder und mit dem Ziegenbock auf sich, wenn wir hier schauen in Daniel Kapitel 8, Vers 20 und 21, dann sagt uns das Kapitel, der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige der Meder und Perser. Der zottige Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. Und das große Horn zwischen seinen beiden Augen, das ist der erste König. Das ist Alexander der Große, der die Meder und Perser geschlagen hat. Der Widder hat zwei Hörner, das sind eben die Königreiche der Meder und Perser. Der Ziegenbock hat zunächst nur eines, das ist Alexander der Große. Das zerbricht, dieses Horn zerbricht, diese Macht zerbricht, als es am größten geworden ist. Und es kommen vier ansehnliche Hörner hervor, das sind dann seine Nachfolgereiche, die Diadochenreiche. Und wir sehen hier an der Stelle ganz klar wieder den Zusammenhang zu den anderen Visionen, wo wir bereits kennen. Wir sehen hier Daniel 8, der Widder mit den zwei Hörnern, Meder und Perser, das kennen wir schon als Silber von Daniel Kapitel 2 aus dem Standbild und aus Daniel Kapitel 7 der Bär. Dann haben wir hier den Ziegenbock mit dem Horn, das ist der Leopard mit den Flügeln aus Daniel 7 oder die Bronze aus Daniel 2, das ist Griechenland. Und die vier Köpfe oder die vier mit dem einen Horn oder dann die vier Hörner, die kommen, das sind die Diadochenreiche. Ja. In dieser Vision wird Babylon praktisch nicht mehr erwähnt. Das ist aus Sicht dieser Vision bereits Vergangenheit, obwohl es immer noch zur Zeit von Babylon stattfindet, diese Vision. Aber Babylon ist bereits für diese, aus Sicht dieser Vision bereits eben vergangen. Ja. Und ja, wir erfahren eben ganz klar vom Text hier, es ist Griechenland und die Meder und die Perser. Da brauchen wir jetzt keine große, ja, Kunst anwenden, um das zu interpretieren. Ja, spannend ist es, wie es weitergeht. Aber vielleicht noch, bevor wir weiterlesen, noch einmal der Hinweis darauf, also oder diese Verzahnung hier, die ist ganz wichtig, diese Parallelität, die wir hier sehen mit Griechenland, Medo-Perser, diese Visionen, die der Daniel hat, die setzen fort, da ergänzt eine die andere und wir erfahren immer mehr. Ja. Und beim letzten Mal hatten wir ja auch zusätzlich zu diesen Reichen, die wir gesehen hatten, hatten wir auch noch das kleine Horn gesehen, die päpstliche Macht. Und dieses Horn, das kommt auch jetzt wieder vor, wenn wir weiterlesen in Daniel Kapitel 8, eben vom Vers 10 hier. Wir haben in Daniel 7 haben wir vom Gericht gelesen und vom ewigen Königtum. Und hier lesen wir von der Rechtfertigung des Heiligtums. Das kommt gerade jetzt im nächsten Abschnitt. Und wir haben hier auch also das Römische Reich, wo in den Visionen Daniel 2 und Daniel 7 erwähnt wird, das Eiserne Reich oder das wilde, unbeschreibliche Tier, das wird zunächst mit dem Horn beschrieben, wo wir jetzt in Daniel 8 gerade lesen werden. Und dieses Horn, dieses Symbol bleibt bestehen, wird aber dann auf das Römische Reich und das päpstliche, die päpstliche Macht angewandt. Also diese beiden Mächte, die haben sehr viel gemeinsam. Das ist ja letztendlich auch in den, also die Beschreibung vom wilden Tier, die Beschreibung vom kleinen Horn. Also auch die hat Ähnlichkeiten. Das wilde Tier war andersartig, das kleine Horn war andersartig. Das wilde Tier hat um sich zerstört, um sich herum zerstört. Auch das kleine Horn ist zerstörerisch. Also diese beiden haben eine große Ähnlichkeit. Das hier in Daniel 8 wird nur noch ein Bild für beide verwendet. Okay, also wir steigen ein in den Text. Daniel 8, 9 bis 14. Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn hervor, das tat außerordentlich groß gegen den Süden und gegen den Osten und gegen das herrliche Land. Und es wagte sich bis an das Heer des Himmels heran und warf von dem Heer und von den Sternen etliche auf die Erde und zertrat sie. Zunächst einmal hier wird beschrieben, dass ein kleines Horn hervorwuchs, das außerordentlich groß gegen Süden, gegen Osten und gegen das herrliche Land tut. Also es bewegt sich so in der Ebene. Ja. Wenn wir uns in Erinnerung rufen, den Text aus Daniel 8, 3 bis 8, die Verse, die wir vorhin gelesen haben, dann finden wir auch dort viel Bewegung, zum Beispiel im Vers 4. Ich sah, wie der Widder gegen Westen, Norden, Süden stieß. Ja. Oder dann kommt der Ziegenbock und der kam vom Westen her über die ganze Erde. Also da haben wir sehr viel Bewegung in der Ebene drinnen. Vom Westen her, das ist Vers 5. Und dann haben wir die vier ansehnlichen Hörner, Vers 8, nach den vier Himmelsrichtungen hin. Also das bewegt sich alles so in der Ebene. Ja? Und dieses Bewegen in der Ebene finden wir auch zunächst bei dem kleinen Horn. Das wird groß gegen Süden, gegen Osten und gegen das herrliche Land. Es bewegt sich in der Ebene. Und das ist die Phase des Römischen Reiches. Aber dann macht es eine Änderung. Und diese Änderung, die kommt mit dem Vers 10. Und es wagte sich bis an das Heer des Himmels heran. Jetzt geht es nach oben. Ja? Und da ist eine Änderung in der Richtung drinnen, eine Änderung auch, ja, in der Absicht drinnen. Ja. Es wagte sich bis an das Heer des Himmels heran und warf von dem Heer und von den Sternen etliche auf die Erde und zertrat sie. Ja, bis zum Fürsten des Heeres erhob es sich und es nahm ihm das beständige Opfer weg. Und seine heilige Wohnung wurde verwüstet. Ein Opferdienst aber wurde gegen das beständige Opfer im Frevel eingerichtet und das Horn warf die Wahrheit zu Boden und sein Unternehmen gelang ihm. Ja. Bis hierher mal, es wächst gegen die heilige Wohnung, das ist das Heiligtum, das himmlische Heiligtum, und verwüstet es. Und es nimmt das Beständige weg. Das Beständige, das Wort ist Tamid, und das finden wir sehr oft, und vor allem auch im Zusammenhang, im Alten Testament sehr oft, und vor allem im Zusammenhang mit dem Heiligtum. Und dort wird ganz vieles als Tamid bezeichnet. das Beständige, das Immerwährende, die immerwährende Verbindung, die hier zwischen dem Volk und Gott besteht, das wird im Heiligtum sichtbar und ausgedrückt, und das ist das Beständige in den Opfern und vielen anderen Dingen, die gebracht werden. Und das wird weggenommen von dem kleinen Horn. Das kleine Horn kennen wir schon, das ist das Papsttum, und es wird anstelle dieser Verbindung zu Gott und dieser beständigen Verbindung zu Gott jetzt ein anderer Dienst aufgerichtet, etwas, wo dem entgegensteht, was das ersetzt, aber frevelhaft. Und die Wahrheit wird zu Boden gerissen. In anderen Worten, also das, wo Erlösung und Versöhnung geschieht, das wird zu Boden gerissen und zerstört. Ja. Und das ist eine Katastrophe. Denn der Daniel, der lebte ja in einer Zeit, wo der Tempel zerstört war. Für ihn hieß das, der Ort, wo die Opfer gebracht wurden, wo Schuld gesühnt wurde, der Ort wird angegriffen, der wird zerstört, erneut zerstört werden. Und der Daniel konnte sich natürlich mit dem sehr gut identifizieren. Ja. Also die Wahrheit, das Opfer wird zur Seite gesetzt, das wahre Opfer, das Beständige, anstelle davon ein frevelhafter Dienst aufgerichtet. Die Wahrheit wird zu Boden geworfen und es gelingt diesem kleinen Horn sogar noch. Also eine Katastrophe. Ja. Und jetzt hört der Daniel in der Vision: Ich hörte einen Heiligen reden, und ein anderer Heilige fragte den Betreffenden, der redete: Wie lange gilt dieses Gesicht, nämlich das von dem beständigen Opfer und dem verheerenden Frevel, das sowohl Heiligtum als auch Opferdienst der Zertretung preisgegeben wird? Er sprach zu mir: Bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Also, da gibt es in der Vision wieder mehrere, die zusehen. Die Bibel nennt das hier an der Stelle Heilige. Und die beobachten das, was geschieht, und die sind offensichtlich auch entsetzt von dem, was hier geschieht. So wie der Daniel auch sicher sehr betroffen ist. Ja. Wenn wir, der Daniel versteht am Ende diese Vision nicht ganz, wenn wir ans Ende schauen, dann heißt es im Vers 27: Aber ich, Daniel, lag mehrere Tage krank, ehe ich wieder aufstehen und die Geschäfte des Königs besorgen konnte. Ich war aber entsetzt über das Gesicht und niemand verstand es. Also der Daniel war entsetzt über das Gesicht, und also diese zwei Heiligen, die das mit beobachtet haben, mit gesehen haben, auch die sind offensichtlich sehr betroffen von dem, was sie gesehen haben, und sie wollen wissen: Wie lange geht denn das? Wie lange dauert das, diese Zerstörung, dieser Angriff aufs Heiligtum? Ja? Bis zu 2300 Abende und Morgen, das ist die Antwort, und dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Ja, jetzt an der Stelle muss man sagen, können wir mit der Zeitangabe noch nicht sehr viel anfangen. Das werden wir dann in Daniel 9 erfahren, wann diese 2300 Abende und Morgen beginnen. An der Stelle wissen wir nur, es geht eine lange Zeit. Und wir kennen auch schon das Prinzip, dass ein Tag für ein Jahr steht. Und hier haben wir 2300 Tage, also ein Abend und ein Morgen ergibt zusammen einen Tag. 2300 Tage, 2300 Jahre geht das, und wir brauchen aber noch den Anfangspunkt, damit wir wissen, wann das Ganze auch wieder endet. Und am Ende dieser 2300 Abende und Morgen wird das Heiligtum, die Wohnung Gottes, die heilige Wohnung Gottes, wieder gerechtfertigt werden oder wieder in den rechten Stand versetzt werden. Jetzt muss man sich an der Stelle überlegen: Von welchem Heiligtum ist denn hier die Rede? Und jetzt müssen wir uns in Erinnerung rufen, was wir zum Thema Heiligtum bereits durchstudiert haben. Denn wir haben auch gesehen, diese Verzahnung dieser Visionen. Also da kommt zunächst die Meder und der Perser, der Widder, dann kommt der Ziegenbock, Griechenland. Dann haben wir gesehen, auch Rom kommt hier vor in dieser Vision, auch wenn es nur kurz angesprochen wurde. Und dann kommt dieses kleine Horn vor. Und dieses kleine Horn greift dann dieses Heiligtum an, die Wohnung Gottes. Die Wohnung Gottes war einmal, oder Gott nannte einmal dieses Heiligtum auf der Erde seine Wohnung. Aber dieses Heiligtum auf der Erde hatte keinen Bestand mehr zur Zeit des kleinen Horns zur Zeit der päpstlichen Macht. Das Heiligtum auf der Erde, der Tempel in Jerusalem, der wurde 70 nach Christus von den Römern zerstört und bis heute nicht wieder aufgebaut. Das Heiligtum existierte nicht mehr zur Zeit der päpstlichen Macht. Es ist hier von einem anderen Heiligtum die Rede und dieses Heiligtum finden wir eben, um uns das in Erinnerung zu rufen, im Hebräerbrief in Kapitel 8. Dort lese ich vom Vers 1 weg. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Also, hier ist die Rede von dem Hohepriester, den wir haben. Der Hohepriester, das ist Jesus Christus. Und der dient im Heiligtum, in der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. In Hebräer 4,14 wird bestätigt, dass dieser Hohepriester Jesus ist. Da heißt es, da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Also der Hohepriester ist Jesus Christus, das Heiligtum ist das himmlische Heiligtum, an dem der Erlösungsplan weiter fortgesetzt wird, an dem unsere Schuld gesühnt wird. Ein kleiner Ausflug noch einmal in die fünf Bücher Mose. 2. Mose Kapitel 15, Vers 17. Dort singen die Israeliten ein Lied nach ihrer Rettung vor den Ägyptern beim Auszug aus Ägypten, nach dem Durchschreiten des Meeres, wo die Ägypter dann die ägyptische Armee vernichtet wurde. Und dort singen sie ein Lied und in dem Lied heißt es 2. Mose 15, 17, du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu dem Heiligtum, o Herr, das deine Hände bereitet haben. Also das Heiligtum, das himmlische Heiligtum, das existierte schon immer und das existiert noch. Das irdische Heiligtum existiert nicht mehr. Wenn hier die Rede ist von einem Heiligtum, gegen das gekämpft wird, dann ist das himmlische Heiligtum damit gemeint und nicht ein irdisches. Also diese päpstliche Macht kämpft gegen das himmlische Heiligtum. Dann ist hier die Rede davon, dass am Ende dieser Zeitspanne, am Ende, wo dieses Heiligtum verunreinigt wird, zerstört wird, das Heiligtum wieder gerechtfertigt wird oder wiederhergestellt werden wird. Und das erinnert uns an den großen Versöhnungstag. Gott hat ja in diesem irdischen Heiligtum zunächst uns also eine Wohnung auf Erden gehabt. Er hat gesagt, sie sollen mir ein Heiligtum bauen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Er hat uns aber auch anhand dieses Heiligtums gezeigt, wie der Erlösungsplan funktioniert. Und in diesem Heiligtum, in diesem irdischen Heiligtum sehen wir den täglichen Dienst, wo die Menschen, die versehens gesündigt haben, hingehen und ein Opfer bringen und mit diesem Opfer ihre Schuld auf das Heiligtum übertragen. Wir sehen aber auch bei diesem irdischen Heiligtum einen jährlichen Dienst, einen großen Versöhnungstagsdienst, wo die Schuld dann vom Heiligtum und vom ganzen Volk auf einen Sündenbock gelegt wird und mit diesem Sündenbock dann in die Wüste geht und der dort verendet und nicht mehr zurückkommt. Und die Schuld ist weg. Und so wird die Schuld vom Volk getilgt und das Volk ist wieder rein. Und das zeigt uns den himmlischen Erlösungsplan. Und hier in Daniel Kapitel 8 sehen wir, dass im himmlischen Erlösungsplan es einen Moment gibt, wo das Heiligtum ebenfalls wieder gerechtfertigt und gereinigt wird. Wo im Himmel ein großer Erlösungstag anbricht. Und eben von diesem Erlösungstag, da lesen wir von dem irdischen Erlösungstag, lesen wir in 3. Mose Kapitel 16. Wir werden aber jetzt nur den Vers 16 daraus lesen. Im Zuge dieser Handlungen, die Gott hier vorgeschrieben hat, heißt es, So soll er Sühnung erwirken für das Heiligtum wegen der Unreinheiten der Kinder Israels und wegen ihrer Übertretungen und alle ihre Sünden. Und er soll dasselbe tun mit der Stiftshütte, die sich mitten unter ihren Unreinheiten befindet. Also so soll er Sühnung erwirken für das Heiligtum. Ja? Eine Rechtfertigung für das Heiligtum, eine Wiederherstellung für das Heiligtum am großen Versöhnungstag. So sehen wir hier, dass in Daniel 8, 14 angekündigt wird, dass am Ende dieser 2300 Jahre der große himmlische Versöhnungstag beginnt. Also in anderen Worten, Jesus bereitet sein Kommen vor. Wir sehen auch im Alten Testament, in 3. Mose Kapitel 23 und dort im Vers 29 und 30, dort haben wir eine Beschreibung oder noch einmal eine Erwähnung von dem Versöhnungstag. Und vom Vers 29 und 30 heißt es, denn jede Seele, die sich an diesem Tag nicht demütigt, die soll ausgerottet werden aus meinem Volk. Und die Seele, die an diesem Tag irgendeine Arbeit verrichtet, die will ich vertilgen, mitten aus meinem Volk. Die Rede ist hier von der Beachtung vom großen Versöhnungstag. Dieser Tag muss beachtet werden. Und wer ihn nicht beachtet, der wird ausgetilgt werden. Somit hat dieser Tag auch einen Gerichtsaspekt. Wer sich nicht vorbereitet auf diesen Tag, wer nicht Teil hat an diesem Tag, der hat keinen Teil am Leben. Und das ist eine Parallele, die wir finden zu Daniel 7, denn dort fanden wir das Gericht und hier finden wir den großen Versöhnungstag, das Gericht, wo diejenigen, die auf Gottes Seite stehen, freispricht und der große Versöhnungstag, das große Erlösungswerk, das die Schuld derer hinwegnimmt, die auf Gottes Seite stehen. Und dann im Zuge all dieser Ereignisse des großen Versöhnungstages, der ja nicht nur im Himmel nicht nur einen Tag dauert, sondern viele, viele Jahre dauert, das Ende dieser Ereignisse ist erst nach Jesu Wiederkunft, nach den 1000 Jahren, nach der Auferstehung der Gottfernen. Erst dann wird Satan und alle, die rebelliert haben und sich nicht wiederum zu Gott bekehrt haben, vernichtet und erst dann wird das Heiligtum wieder frei sein von Schuld und Sünde. Und dieser Versöhnungstagsdienst auf der Erde, wo nur einen Tag dauert, zeigt uns, was alles am Ende der Zeit geschehen wird. Im großen himmlischen Versöhnungstag, nur der große verhimmlische Versöhnungstag, der dauert einige Jahrhunderte, über 1000 Jahre. Ja. Ja, wie gesagt, von der Einordnung der Zeit her können wir das noch nicht genau einordnen. Es fehlt uns der Startzeitpunkt, aber es muss zur Zeit des kleinen Horns sein, zur Zeit dieser Machtphase des Papsttums, irgendwo um 538 bis 1798. Das können wir an der Stelle schon sagen. In der Vision von Daniel 8 finden wir auch eine Bestätigung über die Zeit, das finden wir in Daniel Kapitel 8, Vers 19. Dort erklärt, der Daniel bekommt eine Erklärung, wiederum von einem Engel. Und in der Erklärung sagt dieser Engel, und er sprach, siehe, ich verkünde dir, was in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird. Denn es bezieht sich auf die bestimmte Zeit des Endes. Die Zeit des Endes, das, was am Ende geschehen wird, das, was auch dem Nebukadnezar gezeigt wurde, dort, wo der Stein dann kommt, das ist das Ende. Und dieses Gesicht hier, diese Vision, bezieht sich auf die Zeit des Endes. Also das bezieht sich nicht auf irgendeinen Moment in der Geschichte der Welt, sondern es hat zu tun mit den letzten Ereignissen, die geschehen werden, bevor Jesus wiederkommt. Wir haben eine ähnliche Aussage im Vers 26, Daniel 8, 26. Was aber über das Gesicht von den Abenden und Morgen gesagt worden ist, das ist wahr Und du sollst das Gesicht verwahren, denn es bezieht sich auf fernliegende Tage. Auf fernliegende Tage, auf die Zeit des Endes. Ja. Das hat mit unserer Zeit zu tun. So dürfen wir uns jetzt überlegen und uns bewusst machen, dass Jesus, also am Ende dieser 2300 Abende und Morgen, seine Wiederkunft vorbereitet. Und wir werden in Daniel Kapitel 9 dann sehen, wann das geschieht. Ja. Aber zunächst dürfen wir einmal darüber nachdenken, was bedeutet das, dass Jesus seine Zeit, sein Kommen wieder vorbereitet. Ja. In Daniel Kapitel 2, Vers 44 heißt es, aber in den Tagen jener Könige, das sind dann die Könige am Ende dieses Standbildes, in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Also diese Königreiche auf Erden bestehen noch und Gott ist dabei, sein Königreich aufzurichten, das für immer bestehen wird. Dieses Aufrichten findet bereits parallel statt zu den noch existierenden Königreichen auf Erden. Und dieses Aufrichten des Königreiches, das Gericht und die Sühnung, die Rechtfertigung des Heiligtums, das findet bereits statt, während die Geschichte der Welt noch weiterläuft, aber es bereitet alles das Kommen von Jesus vor. Kommen wir zum Abschluss dieser Einheit. Bevor Jesus wiederkommt, findet ein Kampf um die wahre Anbetung statt. Das haben wir gesehen. Das kleine Horn kämpft gegen die wahre Anbetung. Es nimmt Gott das Tägliche weg und richtet anstelle von dem einen falschen Dienst auf. Ja. Jeder ist aufgefordert, auf Basis des Wortes Gottes zur wahren Anbetung zu finden und zur Erkenntnis der Erlösung. Das heißt, also wir wollen mit dem Gott in Beziehung sein, wir wollen dem Gott das Tägliche, das Beständige bringen und wir wollen aus der Bibel heraus verstehen, wie Erlösung funktioniert, welchen Weg Gott zur Erlösung bereitet hat. Und indem wir das mehr und mehr studieren, erkennen wir mehr und mehr, es ist Jesus Christus. Er ist das Zentrum der Erlösung. Er hat das Opfer gebracht. Er dient im himmlischen Heiligtum. Er bereitet sein Kommen vor. Er hat einen Weg bereitet für die, die auf seiner Seite stehen. Er schenkt wieder ewiges Leben und er schenkt ein Leben mit Sinn, mit Glück, ohne Ende in Herrlichkeit bei ihm.